Wir haben jetzt schon einiges mitbekommen über diesen Predigttext, um den es heute Morgen gehen soll, vom Weizenkorn. Vorne steht der Beutel mit Weizen. Wir haben das so vor Augen, wie die Kinder das gesät haben. Und ja, dieser Text war eigentlich als Lesung für den heutigen Sonntag vorgesehen, aber mich hat er so fasziniert und begeistert, dass ich gedacht habe, ich möchte ihn doch als Predigttext auch verwenden. Dieser Text, diese Geschichte gehört in die Passionszeit, in der wir uns gerade befinden. Wir gehen ja auf Karfreitag und Ostern zu und deshalb wollen wir uns in dieser Zeit noch einmal damit beschäftigen, was Jesus erlebt hat. Und den Text auch nochmal über die Wand. Genau, danke. Ich lese ihn einfach nochmal vor. Ich denke, man kann Bibeltexte nicht oft genug hören, dass wir ihn so im Ohr haben. Unter den Festbesuchern, Johannes 12, Vers 20. Unter den Festbesuchern waren auch einige Griechen. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus gern kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen sie gemeinsam zu Jesus. Er sagte ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden. Hört mir genau zu. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, kann keine Frucht bringen, sondern bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, wird es für alle Ewigkeit erhalten. Wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen. Denn wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Einiges zu den zeitlichen Umständen dieser Begebenheit. Es ist das Passafest in Jerusalem. Jesus ist mit seinen Jüngern dorthin gewandert, ganz bewusst, in dem Wissen, dass er dort seinen Feinden ausgeliefert wird. Vorangegangen ist der Einzug nach Jerusalem, den müssen wir uns zeitlich davor denken. Und Johannes erklärt: Weil die Leute von der Auferweckung des Lazarus gehört haben, wollen sie jetzt alle Jesus, den Wundertäter, sehen. Das steht in Kapitel 12, Vers 18, also unmittelbar davor, vor unserem Text. Zum Passafest sind, wie immer, viele Pilger in der Stadt, auch Juden aus den übrigen Ländern des Römischen Reiches und Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind oder sich überlegen, ob sie übertreten sollen. Auch unter ihnen hat sich die Nachricht von Jesus, dem Rabbi, der Tote auferwecken kann, herumgesprochen. Einige von ihnen fragen sich bis zu dem Jünger Philippus durch. Erstmal zu Jesus noch nicht, so direkt nicht. Sie stellen Philippus die Frage, wie sie Jesus näher kennenlernen könnten. Die Szene erinnert an Johannes 1, wo Philippus selbst zum Jünger wurde. Jesus hatte ihn gesehen, ihn angesprochen und berufen. Philippus folgte diesem Ruf und erzählte es gleich seinem Freund Nathanael weiter, zu dem er sagte: Komm, lerne Jesus kennen. Und gemeinsam gingen sie dann direkt zu ihm hin. Hier kommen jetzt Leute zu ihm, zu Philippus, und fragen nach Jesus. Eigentlich könnte er sie ja auch an die Hand nehmen und direkt mit ihnen zu Jesus gehen. Aber er tut es nicht. Er geht erstmal zu Andreas und gemeinsam gehen sie dann zu Jesus und sagen ihm: Da sind ein paar Griechen, die wollen dich kennenlernen. Und jetzt denke ich mir die Frage noch hinterher: Willst du sie sehen? Sollen wir sie zu dir bringen? Es kommt so ein bisschen wie bei so Stars, ja, so im Backstage-Bereich. Da kommt so ein Security-Mitarbeiter und sagt: Da sind ein paar Fans, die wollen ein Autogramm von dir. Ja, der Einzug nach Jerusalem, der hatte schon sowas von Star-Rummel. Der rote Teppich war zwar nicht rot, aber letztlich vielleicht doch vorhanden, denn es heißt bei Matthäus: Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus, dass er so drüber reiten konnte auf seinem Esel. Und nun sind die Fans bis zu ihm an sein Quartier herangedrungen. Was soll man mit ihnen machen? Wird Jesus sich freuen, dass er sogar unter den Griechen Anhänger findet? Wow, super, jetzt kommt der große Durchbruch, der Weltruhm. Aber Jesus sucht keine Fans. Er sucht auch nicht wirklich den Rummel. Der Einzug nach Jerusalem war eher eine prophetische Zeichenhandlung, an der man ihn erkennen sollte. Johannes 12, ab Vers 14 wird es beschrieben. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselfohlen. Philippus und Andreas müssen das gespürt haben. Und auch wenn sie die Ankündigungen Jesu nicht bis ins Letzte verstanden haben, so war ihnen doch klar, dass dieses Passafest in Jerusalem kein gewöhnliches Fest werden würde, sondern dass irgendetwas mit Jesus passieren sollte. Und deshalb bringen sie auch diese Griechen nicht gleich zu ihm, sondern sind vorsichtig. Und die Antwort Jesu fällt, wie erwartet, anders aus, als man sie von einem Menschen hören würde, dem es nur um Ehre und Ruhm bei den Leuten geht. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ja, mach ich gut. Nee. Okay, genau. Ich wollte nämlich kurz erklären, was mit dem Menschensohn gemeint ist. Und für alle, die die Bibelstelle dazu aufschlagen wollen, habe ich sie ja hingeschrieben. Man könnte ja einfach denken, also bei diesem Begriff Menschensohn, der Menschensohn ist gekommen oder es ist jetzt die Stunde gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Man könnte ja denken, das soll einfach bedeuten, dass Jesus hier seine menschliche Natur betonen will. Dass er eben ganz Mensch ist und nicht automatisch über allem steht. Aber ganz so ist es wohl nicht, sondern Menschensohn ist ein feststehender Begriff, der aus dem Alten Testament von dem Propheten Daniel stammt. In Daniel 7 wird eine Vision Daniels beschrieben, der verschiedene Tiere sieht. Sie gleichen Fabelwesen. Und ihnen wird eine bestimmte Macht gegeben und dann wieder genommen. Und er sah einen Thron aus Feuerflammen, auf dem einer saß, der uralt war, der unendlich viele Diener hatte und der über die Menschen richtete. Und in Vers 13 heißt es dann, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Das müssen wir immer mitdenken, wenn wir lesen, dass Jesus sich als Menschensohn bezeichnet. Man denkt immer, es sei eine Beschreibung seiner Niedrigkeit, aber es ist im Gegenteil ein Hinweis auf seine Hoheit. Aber dieser Menschen- und Gottessohn hält an seiner Hoheit nicht fest, sondern geht den Weg des Weizenkorns. Jesus hatte die Herrlichkeit beim Vater schon verlassen und war Mensch geworden, aber nun opfert er noch sein Leben und geht in den Tod am Kreuz. Und das beschreibt er mit dem Sinnbild eines ausgesäten Weizenkorns. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wie muss man dieses Bild verstehen? Ich nehme mal so ein bisschen Weizen in die Hand. So ein Korn, das ist kein eigenständiger Organismus, aber in der landwirtschaftlich geprägten Umgebung von Jesus hatte jeder den Prozess von Säen, Wachsen und Ernten vor Augen. Ein Getreidekorn, das in die Erde gesät wird, das stirbt nicht direkt wie ein Mensch oder ein Tier, aber es vergeht. Es behält nicht seine ursprüngliche Form, sondern aus ihm heraus wachsen Wurzeln und ein Halm. Die Wurzeln wachsen nach unten, der Halm nach oben und ganz oben entsteht eine Ähre. Und in dieser Ähre sitzen am Ende wieder etliche Körner, die durch die Sonne heranreifen. Das gesäte Korn ist vergangen, man sieht nichts mehr von ihm. Aber eine vielfache Menge von neuen Körnern, neue Frucht ist entstanden. Ich kann die Körner natürlich irgendwo aufheben, ja, in so einer Tüte. Oder die Hausfrauen haben Tupperdosen, die gut schließen, oder Gläser mit Schraubdeckeln. Gut verschlossen hält sich so Getreide durchaus ein paar Jahre. Wenn da keine Mäuse, Ratten oder sonst was drankommen, kann man das irgendwo gut aufheben. Und dann bleibt es immer die gleiche Menge. Oder man kann es eben zu Mehl mahlen und verbrauchen und essen, dann ist es weg. Aber wenn ich will, dass es mehr Getreide wird, muss ich es aussäen. Das ist in Afrika, in manchen Gebieten Afrikas, ist das eine heikle Geschichte. Immer kurz bevor die Saatzeit ist, ist oft die Ernte des letzten Jahres dann knapp. Und dann ist immer die Frage, essen wir es jetzt, dann ist es weg und wir stillen unseren Hunger. Oder schaffen wir es noch, das auszusäen und zu warten, bis es wieder gewachsen ist, damit neue Ernte entsteht. Das Getreide muss gesät werden. Und das ist zunächst das Bild und es bezieht sich in erster Linie auf Jesus, der deutlich machen will, ihr Menschen hättet es zwar gern, dass dieser Weg zum Aufrichten des Reiches Gottes weiter so geht, mit Heilungen, Wundern, Totenauferweckungen und Triumphzug des gesalbten Gottes. Aber Gott hat etwas anderes geplant. Der Weg zum Durchbruch des Reiches Gottes geht durch Sterben. Jesus sagt mit diesem Bild, ich bin dieses Weizenkorn. Ich sterbe, damit daraus vielfache Frucht entsteht. Ich denke das mal hypothetisch weiter. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre? Er hätte vielleicht noch einige Jahre weiter lehren und Wunder tun können. Aber dann? Es wäre auf eine zeitlich und räumlich begrenzte Weise für einige Menschen eine Ahnung von der Macht und der Liebe Gottes vermittelt worden. Aber der große Sieg über die Sünde und den Tod, die Ausbreitung des Reiches Gottes über alle Völker und Generationen, der wäre ausgeblieben. Aber nun spricht er weiter und verallgemeinert dieses Prinzip des Reiches Gottes, nämlich dieses Prinzip durch Sterben zu neuem Leben und zu großer Frucht, zu einer Grundregel für seine Nachfolger. Wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, wird es für alle Ewigkeit erhalten. Wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen, denn wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein, und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. An der Stelle wird die Predigt, die wir letzte Woche von Ulf Seiler gehört haben, weitergeführt. Er sprach davon, dass es zwei Lebensentwürfe gibt, zwischen denen wir uns entscheiden können oder entscheiden müssen. Der Lebensentwurf der Welt um uns herum, die predigt, das Leben genießen ist das höchste Ziel im Leben. Oder den Lebensentwurf Gottes, der sagt, in der engen Verbindung mit mir kannst du in deinem Leben Dinge tun, die ich zuvor schon vorbereitet habe. Ich finde, Jesus ist hier noch etwas radikaler in der Sprache, aber er stellt es auch einfach nur als Tatsache dar, dass wir vor einer Wahl stehen. Wollen wir ihm nachfolgen, dann müssen wir den Weg des Weizenkorns gehen. Wollen wir ihm nicht nachfolgen und lassen bestimmte Dinge nicht sterben, dann ist es halt so, aber dann trägt unser Leben auch keine geistliche Frucht. Jetzt bekommen es manche vielleicht mit der Angst zu tun. Heißt das, dass man als Christ nicht mehr genießen darf? Heißt das, dass man ein asketisches Leben führen muss und sich selbst kasteien muss? Muss ich auf alles verzichten, was im Leben schön und angenehm ist? Nein, das heißt es nicht. Wer so denkt, zeigt, dass er Gott noch nicht gut kennt. Aber das macht ja nichts, wir können ihn ja besser kennenlernen. Schauen wir noch einmal hin, was da steht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Das ist nochmal ein bisschen andere Übersetzung. Sein Leben lieb haben, das meint hier ein egozentrisches Pflegen der eigenen Befindlichkeit. Mein ganzes Denken und Planen dreht sich um mich und mein Wohlbefinden. Und das Wort hassen, im Gegensatz dazu, ist hier nicht im emotionalen Sinn gemeint, sondern drückt mit Schärfe ein Verneinen und Zurückstellen des eigenen Egos aus. Hans-Peter Rohja hat es so ausgedrückt, Sich Gott auszuliefern heißt nicht, das Leben wegzuwerfen. Das Gegenteil ist der Fall. Erst in der Gemeinschaft mit Gott kommt meine wirkliche Persönlichkeit zum Ausdruck, weil Gott jetzt die Freiheit hat, mich wieder seinem Bild ähnlich zu machen. Damit kann ich die Dinge dieses Lebens dankbar aus Gottes Hand empfangen und mich daran erfreuen, ohne sie zum Ziel machen zu müssen. Ich fand dieses Zitat in einem Buch von ihm mit dem Titel »Du musst sterben, bevor du lebst«. »Damit du lebst, bevor du stirbst«. Das ist dieses Buch. »Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst«. Ein sehr herausforderndes Buch zu unserem Thema und ich möchte daraus noch einige Gedanken mehr weitergeben. Das Prinzip, dass wir als Nachfolger Jesu unser altes, ich-bezogenes Leben aufgeben sollen und stattdessen nach den Maßstäben Gottes leben, das findet sich ja nicht nur hier im Johannesevangelium, sondern auch an anderen Stellen. Paulus schreibt zum Beispiel im Philipperbrief: Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Solche und andere Stellen zieht Rohe heran und entfaltet über 11 Kapitel zum einen das, was Jesus für uns getan hat und wie wir Kinder Gottes werden. Und der zweite Teil handelt dann davon, wie Gott seinen Charakter in uns Menschen wiederherstellen will. Hans-Peter Rohe ist der Leiter des Tauernhofs in Österreich und das ist eine Einrichtung der internationalen christlichen Organisation Fackelträger. Manche haben vielleicht davon schon gehört. Ja, und aus diesem zweiten Teil des Buches möchte ich jetzt einige praktische Umsetzungen aufzeigen, die uns helfen können zu verstehen, wie Jesus Nachfolge in diesem Sinne geht. Dieses Sterben wie das Weizenkorn. Er erklärt zunächst, dass man um einen willigen Geist beten soll. Genau. Er sagt, ein williger Geist ist die neue innere Haltung Gott gegenüber, um die David im Psalm 51 betet. Da heißt es ja, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Man kann auch sagen, einen willigen Geist. Ein Geist, der Gottes Willen tun will. Jesus hat uns im Vater unser angeleitet zu beten, dein Wille geschehe. Wenn wir wirklich wollen, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht, dann muss unser Wille oftmals weichen. Und weil es Gott gut mit uns meint, kann uns nichts Besseres passieren, als dass sein Wille geschehe. Wenn wir Gott und Menschen eine Freude machen wollen, dann beten wir um einen willigen Geist. Und der zweite Punkt ist die Entscheidung für eine dankbare Lebenshaltung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 heißt es, sagt Gott in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diese Einstellung und die Haltung der Dankbarkeit bestimmt dann unser Denken. Wenn wir wollen, dass Gott uns verwandeln und so prägen soll, dass sein Bild in unserem Leben sichtbar wird, dann muss unser Denken verändert werden. Und das geschieht durch Danken. Jederzeit und für alles, weil wir wissen, dass Gott das absolut gut mit uns meint. Danken ist nicht eine Sache, die man einmal gelernt hat und dann für immer kann, sondern eine tägliche Herzenshaltung Gott gegenüber. Und diese muss ich jeden Tag neu einnehmen. Ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, entweder dankbar oder undankbar zu sein. Und dazu hilft der dritte Punkt, nämlich meine vermeintlichen Rechte Gott gegenüber aufgeben. Meine Rechte aufgeben. Und das empfinde ich als die direkteste Umsetzung des Bildes vom Sterben des Weizenkorns. Als Menschen der westlichen Welt sind wir es gewohnt, unsere Rechte einzufordern. Aber manchmal schießen wir auch über das Ziel hinaus. Denn ein Recht ist nur dann ein Recht, wenn es mir von jemandem gegeben wurde. Wenn die Garantiezeit bei einem Elektrogerät abgelaufen ist, habe ich kein Recht mehr auf kostenlosen Ersatz. Mancher probiert es dann trotzdem noch. Aber wenn es mir nicht gegeben wird, habe ich kein Recht, keinen Anspruch. Von Gott fordern wir auch immer wieder Rechte, die er uns nie zugesprochen hat und wenden uns enttäuscht von ihm ab, wenn wir glauben, dass er uns manches schuldig ist oder uns etwas genommen hat. Und dazu einige Beispiele von Rechten, die wir beanspruchen. Selbstverwirklichung und Freiheit. Ein scheinbares Recht, das in unserer Gesellschaft hoch im Kurs steht. Oft genug aber auf Kosten anderer geht und in der Bibel nirgends versprochen wird. Beziehungen. Wir glauben, ein Recht zu haben auf romantische Liebesbeziehungen, liebe Kinder, faire Arbeitskollegen und gute Freunde. Tatsächlich haben viele von uns diese Dinge bekommen, aber sie sind Geschenke Gottes, die wir dankbar annehmen dürfen. Und sollte ich eins meiner Geschenke, die ich bekommen habe, in der nächsten Zeit durch irgendwelche Umstände verlieren, dann hätte Gott kein Recht verletzt. Wir glauben, ja, Besitz. Ja. Wir glauben auch ein Recht auf materielle Güter zu haben. Wenn wir weniger besitzen als unser Nachbar, empfinden wir es als ungerecht und werden leicht neidisch. Andererseits, wenn wir mehr besitzen, stehen wir in der Gefahr, stolz zu werden und argumentieren damit, dass wir es uns ja auch hart erarbeitet haben. In der Bibel, 5. Mose 8, Vers 17 steht, sprich nicht in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Alles, was wir können und haben, sollte uns demütig machen vor unserem großzügigen Gott und uns dazu veranlassen, den Schwächeren zu helfen. Es ist nichts, was ich als Recht beanspruchen könnte. Ebenso wenig wie körperliche Gesundheit. Es ist ein Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes um Heilung beten dürfen, wenn jemand krank ist. Es ist auch ein Vorrecht, dass wir in einem Land leben, in dem medizinische Versorgung so leicht zu bekommen ist. Aber ein Vorrecht ist niemals ein bei Gott einklagbares Recht. Wir haben Verantwortung für unseren Körper und sollen ihn als Tempel des Heiligen Geistes behandeln. Aber Gesundheit an sich kann nicht das oberste Ziel unseres Lebens sein. Ich bin dankbar für meine Gesundheit und ich hoffe sehr, dass ich auch in Zukunft, falls es mir mal nicht mehr gut geht, immer noch in der Gewissheit lebe, dass Gott es gut mit mir meint. Und dann noch Anerkennung und Verständnis. Das sind zwei menschlich verständliche Wünsche. Aber wenn sie fehlen, wenn ich sie nicht bekomme, wollen wir darüber bitter werden? Wir sollten uns bemühen, einander zu verstehen und wertzuschätzen, was ein anderer tut. Aber was uns selbst angeht, lernen wir besser, sie nicht als Rechte zu beanspruchen. Und als letztes Beispiel das Stichwort Sicherheit. Das ist ein heikler Punkt. Bei der Vorbereitung für die Kinderbibeltage haben wir an einer Stelle erarbeitet, dass die Kinder Jesus kennenlernen sollen, der versprochen hat, immer bei ihnen zu sein. Und wenn man dann diesen Gedanken weiterspinnt, ist man ganz schnell bei der Botschaft, Jesus beschützt dich und passt auf, dass dir nie etwas passiert. Und bei genauem Hinsehen stellen wir dann fest, dass das so nicht in der Bibel steht. Gott hat uns in seinem Wort zwar Gewissheit gegeben, aber er hat uns nirgends Sicherheit versprochen. Das Leben auf dieser Erde ist nicht sicher. Und wenn uns etwas Unerwartetes zustößt, dann mag es uns schwer treffen, aber Gott hat weder ein Versprechen noch ein Recht gebrochen. Die Apostel im Neuen Testament waren ganz bestimmt gesegnete Kinder Gottes und haben sich darauf verlassen, dass Jesus bei ihnen ist, wie er es versprochen hat. Trotzdem haben sie Folter, Gefahren und sogar den Märtyrertod erlebt. Auch heute gilt, dass, wenn wir uns nur an der Sicherheit orientieren würden, niemand mehr in bestimmten Ländern den Namen Jesus erwähnen dürfte. Wir hier haben uns an so viel scheinbare Sicherheit gewöhnt, dass wir denken, es sei ein Lebensrecht und sind dann völlig erstaunt, wenn irgendwelche Dinge passieren. Wenn wir bewahrt sind und wenn wir diesen Schutz Gottes erleben, dann stimmt uns das dankbar, aber es ist nicht ein einklagbares Recht. Und diese Liste dieser Rechte oder vermeintlichen Rechte, die könnte man auch lange fortsetzen. Aber sie reicht vollkommen aus, um uns selbst zu prüfen. Woran halte ich noch fest? Was will ich nicht loslassen? Und je mehr wir bereit sind, loszulassen, desto mehr gewinnt Christus an Gestalt in uns. Ich hatte an dieser Stelle oder bei der Vorbereitung immer wieder dieses Lied im Kopf, was wir letzten Sonntag im Gottesdienst gesungen haben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Sind wir dazu bereit? Weil Jesus am Kreuz den vollen Preis für unser Leben bezahlt hat, hat er nun auch den vollen Anspruch auf unser Leben. Das beinhaltet, dass wir all die Vorstellungen darüber, wie unser Leben abzulaufen hat, all unsere Ansprüche an das Leben im Vertrauen auf seine Liebe bei ihm abgeben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wie kann das nun konkret werden? Vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass Gott dich angesprochen hat, dass du Rechte eingefordert hast, die eigentlich keine waren, und dass du darüber immer in so einem inneren Hadern mit Gott warst, oder schon lange oder gerade aktuell. Identifiziere diese eingeklagten Rechte ehrlich vor Gott. Ich glaube, ich habe es nochmal. Genau. Und dann übergib sie ihm im Gebet. Vielleicht geht das nicht so schnell nebenbei im Gottesdienst. Vielleicht willst du den Gebetsdienst nach dem Gottesdienst dafür nutzen. Vielleicht setzt du dich auch zu Hause in Ruhe hin, schreibst alles auf und bekennst es laut vor Gott oder nimmst es mit in ein seelsorgerliches Gespräch. Und dann beginnt das neue Leben in Jesus, das von unendlicher Dankbarkeit bestimmt ist. Denn wenn wir alle menschlichen Rechte aufgegeben haben, sind wir trotzdem keine rechtlosen Menschen. Denn Gott hat uns in der Bibel ein Recht zugesprochen. Es ist das vornehmste Recht überhaupt und es ist ein Recht, das uns nichts und niemand wegnehmen kann. Johannes 1, Vers 12. Er, also Jesus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Recht, das wir bei Gott einfordern dürfen, ohne dass es stolz oder hochmütig wäre. Er hat es uns selbst versprochen. Er gab uns das Recht, Kinder Gottes zu werden, uns, die wir an seinen Namen, an Jesu Namen glauben. Jesus sagt, ich gebe dir das Recht, Gottes Kind zu sein. Und dieses Recht steht jedem zu, der sich im Glauben an Jesus wendet. Es steht uns nicht deshalb zu, weil wir besonders gut oder besonders nett gewesen wären, sondern weil Gott selbst uns dieses Recht zugesprochen hat. Und damit wird wahr, was der Schluss unseres Predigttextes aussagt. Denn wo ich bin, sagt Jesus, soll auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Welche größere Ehre kann es geben, als Kind des Allerhöchsten genannt zu werden? Amen.